Ich lese uns aus Hesekiel 36, die ersten 15 Verse. Und du, Menschenkind, weissage den Bergen Israels und sprich: Hört des Herrn Wort, ihr Berge Israels. So spricht Gott der Herr. Weil der Feind über euch frohlockt, ha, die ewigen Höhen sind nun unser Besitz geworden. Darum weissage und sprich: So spricht Gott der Herr. Weil man euch allenthalben verwüstet und vertilgt und ihr zum Besitz der übrig gebliebenen Völker geworden und übel ins Gerede der Leute gekommen seid, darum hört, ihr Berge Israels, das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott der Herr zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern, zu den öden Trümmern und verlassenen Städten, die den übrig gebliebenen Völkern ringsumher zum Raub und Spott geworden sind. Darum, so spricht Gott der Herr. Wahrlich, ich habe in meinem feurigen Eifer geredet und gegen die Völker, die übrig geblieben sind, und gegen ganz Edom, die mein Land in Besitz genommen haben, mit Freude von ganzem Herzen und mit hohem Lachen, um es zu verheeren und zu plündern. Darum weissage über das Land Israel und sprich zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich rede in meinem Eifer und Grimm, weil ihr solche Schmach von den Völkern ertragen musstet. Darum, so spricht Gott der Herr, ich hebe meine Hand auf zum Schwur. Wahrlich, eure Nachbarn, die Völker ringsumher, sie selbst müssen ihre Schande tragen. Aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem Volk Israel. Denn bald sollen sie heimkehren. Denn siehe, ich will mich wieder zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass ihr angebaut und besät werdet. Und ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen, das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte sollen wieder bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Ja, ich lasse Menschen und Vieh auf euch zahlreich werden. Sie sollen sich mehren und fruchtbar sein. Und ich will euch wieder bewohnt sein lassen wie früher, und will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich will wieder Menschen über euch ziehen lassen, nämlich mein Volk Israel. Die werden dich besitzen und du sollst ihr Erbteil sein und ihnen die Kinder nicht mehr nehmen. So spricht Gott der Herr, weil man das von euch sagt. Du hast Menschen gefressen und deinem Volk die Kinder genommen. Darum sollst du nun nicht mehr Menschen fressen und deinem Volk nicht mehr die Kinder nehmen, spricht Gott der Herr. Und ich will dich nicht mehr die Schmähungen der Völker hören lassen, und du sollst den Spott der Völker nicht mehr tragen und sollst deinem Volk nicht mehr die Kinder nehmen, spricht Gott der Herr. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke dir, dass du hier gegenwärtig bist, dass du unter uns bist, und hab Dank, dass wir uns so versammeln dürfen. Und ich bitte dich für Andreas Schäfer, dass du ihm dein Wort richtig auslegen lässt, dass er die Worte sagen darf, die du uns weitergeben möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns offene Herzen und Ohren schenkst, dass wir das für unser Leben auch erkennen dürfen, was du durch dein Wort, durch Andreas Schäfer zu uns sagen möchtest. Hab Dank, dass du gegenwärtig bist und dass du zu uns sprechen möchtest. Amen.
Seit Kapitel 33 sind wir in den sogenannten Heilskapiteln des Propheten Hesekiel. Und wir freuen uns natürlich an diesen Heilskapiteln des Propheten Hesekiel. Das fing ja schon gut an in 33, wenn dann tatsächlich Hesekiel sagen darf, Leben und Umkehr ist möglich. Man darf zu Gott zurückkommen. Und Gott ist bereit, einen wieder hineinzunehmen in diese ganz besondere Heilszeit. Wir haben in Kapitel 33 davon gehört, dass jetzt neue Worte Gottes erwartet werden, dass neue Worte Gottes gesprochen werden. Das sind wunderbare Ansagen. Und dann kam das 34. Kapitel und wir waren im 33. schon voll von Glück und im 34. wurde es ja dann noch besser. Zu dem 34. kam ja dann dieses Hirtenkapitel, dass eben nicht mehr die alten, schlechten Hirten, sondern ein ganz anderer, neuer Hirte sich der Herde selbst annehmen will. Und für uns wird es natürlich ganz neutestamentlich, denn wir sehen ja da schon Jesus, Johannes 10, als den guten Hirten in Hesekiel 34 abgebildet. Und jetzt haben wir gerade diese Worte gehört aus Hesekiel 36. Und Hesekiel 36 ist eine ganz besondere Ansprache an die Hügel und die Berge in Israel. Dass tatsächlich dieses Gebiet, was er in der Exilszeit völlig verlassen, völlig verödet war, von Fremdbevölkerung teilweise eben bewohnt, aber ansonsten alles nicht mehr so, wie es eigentlich war, dass diese Hügel und diese Berge Israels, dass denen Heilszusagen gemacht werden, die nicht nur sagen, ich schaffe eine Wiederherstellung, dass es so halbwegs wird wie vorher, sondern tatsächlich, da der Satz drin steht, ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Was sind das für wunderbare Aussagen? Und wenn wir nachher noch weiterlesen im Kapitel 36, das kommt nachher im Lauf des Abends, dann hören wir davon, dass ein neues Herz und einen neuen Geist gibt und das alte Herz und das alte wegnimmt und wunderbare, wunderbare Aussagen. Das Einzige, was nicht so richtig reinpasst, ist das, was wir nicht gelesen haben. Nämlich Kapitel 35. Denn in Kapitel 35 waren gerade so mitten im Heil, 33 Heil, 34 Heil, 35 Heil, nein eben nicht, 36 Heil, 37 Auferstehung und 35 Gericht. Was ist los? Ist das ein Fehler? Müssen wir es sortieren? Sollten wir es verschieben? Sollten wir es überspringen? Sie ahnen schon, wir lesen es. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind. Richte dein Angesicht gegen das Gebirge Seir und weissage gegen Edom. Und spricht zu ihm, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, du Gebirge Seir, und meine Hand gegen dich ausstrecken, und ich will dich ganz und gar zur Wüste machen. Ich will deine Städte öde machen, dass du zur Wüste werden sollst, und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Israeliten und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte, darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich will auch dich bluten lassen und du sollst dem Blutbad nicht entrinnen, weil dich mit Blut verschuldet hast, soll auch dein Blut fließen. Ich will das Gebirge Seir wüst und öde machen und alle ausrotten, die dort hin und her ziehen. Ich will seine Berge mit Erschlagenen füllen, seine Hügel, seine Täler und all seine Bachläufe. Überall sollen vom Schwert Erschlagene liegen. Ja, zu einer ewigen Wüste will ich dich machen, dass niemand mehr in deinen Städten wohnt. Und dir sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Weil du sprachst, diese beiden Völker mit ihren beiden Ländern, also Nordreich, Südreich, müssen mein werden. Und wir wollen sie in Besitz nehmen, obgleich der Herr dort wohnt. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, will ich an dir handeln mit demselben Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du an ihnen gehandelt hast in deinem Hass und will mich an ihnen kundtun, wenn ich dich richte. Und du sollst erfahren, dass ich, der Herr, all deine Lästerreden gegen die Berge Israels gehört habe, als du sagtest, sie sind verwüstet und uns zum Fraß gegeben. So habt ihr euch gegen mich gerühmt und frech gegen mich geredet. Das habe ich gehört. So spricht Gott, der Herr, ich will dich zur Wüste machen, dass ich alles Land freuen soll. Und wie du dich gefreut hast über das Erbe des Hauses Israel, weil es verwüstet war, ebenso will ich mit dir tun. Das Gebirge Seir soll zur Wüste werden mit ganz Edom und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Das klingt jetzt nicht so schön. Das geht nicht so locker runter. Das wird sich herb, schwierig an. Das hätten wir woanders einsortiert vor 33, als noch von den Gerichtsreden sowieso die Rede war. Aber doch nicht jetzt. Wo wir so gerade im Harmonie-Drive sind und alles so gut aussieht mit den Kapiteln, die wir so miteinander gelesen haben. Gericht gegen das Gebirge Seir. Und ja, tatsächlich, damit ist Edom gemeint, wobei, entgegen ihren Übersetzungen, Edom im Text gar nicht erwähnt wird. Sondern wenn da Edom steht, dann muss man eigentlich S einsortieren, ES. Also dann weiß man, was gemeint ist, nämlich S, das Seirgebirge. Und das ist natürlich Edom, aber der Name selbst fällt gar nicht. Man bleibt ganz bewusst nur in dieser Bergbeschreibung. Gebirge Seir auf der einen Seite, Berge, Hügel Israels auf der anderen Seite. Auf der einen Seite, also das Gebirge Seir, auf der einen Seite Edom, aber eben unspezifisch hier genannt in Propheten Hesekiel Kapitel 35 als Passportoto, als Stellvertreter für alles, was sich gegen Gott, gegen seine Pläne und gegen sein Volk gerichtet hat und richtet, durch alle Zeiten hindurch. Ein Wort des Gerichtes. Und natürlich könnte man jetzt sagen, sollten wir das nicht einfach übergehen? Jetzt sind wir doch gerade so gut am Lauf. Warum setzt die Prophetie Gottes genau in diesen Lauf diesen Text hinein? Warum spielt das eine so wichtige Rolle in den Heilskapiteln, dieses stellvertretende Gerichtskapitel, Kapitel 35? Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, der manches Mal bei uns ein ganz klein wenig verloren geht. Und dann wird etwas verloren gehen, dann wird alles schief. Nein, wir können es nicht links liegen lassen. Wir können nicht einfach sagen, ist gut, wir reden jetzt nicht mehr drüber, wie Edom und alle anderen Feinde sich gegenüber Israel und gegenüber Gott verlassen haben. Wir sind jetzt auf einer ganz anderen Spur. Wir vergessen, dass da hinten ist und machen einfach nur einfach nach vorne und gehen nach vorne weiter. Wer will doch die Vergangenheit anrühren, die ganzen alten Geschichten? Komm, komm nach vorne, nach vorne. Nein, es geht nicht. Warum geht es nicht? Warum komme ich nicht ins Neue rein, wenn das Alte noch nicht klar ist? Aber das wissen Sie auch. Sie haben da so eine Box, in der verschimmelte Lebensmittel drin sind und sagen, ja, ist jetzt nicht so schlimm und hauen die neuen frischen oben drauf. Sie sagen, es geht doch. Ich sage, jetzt komm, sei doch großzügig. Das Neue ist doch da. Komm. Nein, geht nicht. Sie werden nicht Ihr Hochzeitskleid nehmen und es über den verrußten Ofen legen. Das werden Sie nicht tun. So deppig werden Sie nicht sein. Und wenn es jemand aus Ihrer Familie macht, kriegt er Stress. Ich erinnere mich immer noch an diese Erzählung von meinem Vater, wie er da als junger Pastor erlebt hat, wie er in einem Seelsorgegespräch mit einer Dame war, die mit ihrem butterverschmierten Finger ihm eine Bibelstelle in seiner Bibel zeigen wollte und er es nicht verhindern konnte, dass die da ihren Fingerabdruck in dieses dünne Bibelpapier reingebracht hat und er ganz schnell, als er draußen war, versucht hat, dann mit den entsprechenden Papieren die anderen Seiten noch zu retten, die nicht von diesem Finger und der Butterspur durchzogen waren. Er sagt, ja, das ist ja ganz klar, das ist ja klar. Und genauso ist er auch klar. Ich komme nicht ins Neue rein, ohne dass das Alte weggeht. Ich kann mit meinen Schlammstiefeln nicht in die neuen Räume rein. Das ist der Grund für Hesekiel 35. Das Alte muss weg. Da müssen die Dinge geklärt werden. Da braucht es eine echte Wende. Und zu dieser echten Wende gehört das große Aufräumen. Hesekiel 35 ist das große Aufräumen. Mitten in den Heilskapiteln steht das große Gerichtsaufräumen Gottes. Das Gericht unseres Gottes ist nie die zu verschweigende, negative, bescheuerte Seite, die eben auch noch dummerweise zu seinem pädagogischen, überholten Konzept gehört. Das Gericht Gottes ist die Voraussetzung, dass das Neue tatsächlich kommen kann. Das Gericht Gottes ist die Voraussetzung, dass das Neue tatsächlich kommen kann. Blenden wir miteinander nicht das Gericht aus im Sinn von, ach dumm, schade, doof, sondern blenden wir es ein als heilvoll, notwendig, voraussetzungsschaffend für tatsächliches Heil. Nein, Gott kippt seine neuen Lebensmittel nicht in meine verschimmelten Töpfe. Nein, mein Gott wäscht sich die Hände, bevor er in die Seiten eines Dokumentes oder einer Bibel hineingreift. Nein, mein Gott wird nicht irgendwelche weißen Kleider auf verrußte Öfen legen. Nein, mein Gott wird nicht mit Schlammstiefeln in die neue Wohnung hineinstampfen. Nein! Also muss er aufräumen. Er muss richten. Er muss klarstellen. Er muss ordnen. Er muss aufräumen, damit sein Shalom, sein heilvoller Zustand, sein Kosmos sich etablieren kann. Nicht in der Schimmeldose, sondern auf einem neuen Grund. Gut, das leuchtet uns ein. dann muss logischerweise, da stimmen wir unserem Gott zu, dann muss das ganze Ding heraufgeräumt werden. Dann muss eben der Schimmel weg und das Leid vom Ruß runter und die Bilder, Sie kennen sie jetzt, ich brauche sie nochmal wiederholen. Dann muss alles weg. Was muss denn alles weg? Alles muss weg. Alles muss weg, was nicht zum Neuen, was nicht zum Guten, was nicht zu Gott, was nicht zu Gottes Welt passt. Das muss alles weg, alles weg. Hesekiel 35 ist der Text des großen Aufräumens Gottes, damit die Heilszeiten tatsächlich anbrechen können und man nicht in dem alten Schlamm weiterstampft. Alles muss weg. Alles muss weg. Alles, was nicht passt, muss weg. Alles, was nicht passt, muss weg. Und plötzlich merken Sie, wenn alles weg muss, was nicht passt, dann bin ich auch weg. Dann bin ich auch weg. Ich passe nicht. Ich passe doch nicht. Wenn ich verstanden habe, dass die Schimmeldosen sortiert werden muss und dass der Rußofen nicht mehr so funktioniert und dass Butterfinger in Bibeln nicht tauglich sind und dass Schlammstiefel nicht taugen, dann bin ich weg. Das ist eine klare, wunderbare, heilvolle pädagogische Konsequenz. Wenn großes Aufräumen geschieht, damit wirklich was Neues anfangen kann, dann passe ich auf jeden Fall da nicht rein. Ich muss weg. Wenn man das begreift, dann entdeckt man, was für eine klare Linie hier im neuen Denken der Bibel bei uns in unseren manchmal kruden Systemen ankommt. Ich kann doch nicht einfach so weiterleben, wie ich bin. Ich kann doch nicht einfach denken, oh, ist schon ganz okay. Es klappt schon so halbwegs mit dem Schäfer, so bisschen Schimmel, bisschen Ruß, bisschen fettige Finger, aber ja, komm, Neues rein. Nein, das geht nicht. Er passt nicht, er passt nicht, er passt nicht. Und wenn Sie und ich so in die Welt Gottes reinkommen, wie wir sind, dann merken wir, dann stimmt es nicht. Aber Sie erinnern sich doch mit mir an diesen Text, der uns immer wieder neu berührt. Als Jesus erzählt mit dieser Hochzeitsfeier, und dann kriegen die alle ihr entsprechendes Kleid und nur einer latscht rein in seine Alltagsklamotten. Und der Leiter der Hochzeitsfeierlichkeiten sagt nicht, oh, das ist okay, wir sind da ganz großzügig. Nein, 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 du hast kein hochzeitliches Kleid an. Du hast hier in dem Bereich nichts zu suchen. Bleib in deiner Welt, aber komm nicht mit deinen Klamotten in die neue Welt Gottes. Es geht nicht. Ich pass nicht rein. Ich stehe mit Ihnen unter dem Nein Gottes, was das Neue betrifft. Und spätestens da wird Hesekiel 35 für uns natürlich durchlässig für das Neue Testament. Weil wir merken, das sind Grundgedanken, die sind immer da. Die sind nicht nur da im Alten Testament verortet, das ist das Grundprinzip uns Gottes. Und wenn wir es verstanden haben, wenn wir sagen, zum Glück ist Gott so, dass er nicht im Alten uns weitersiffen lässt, dass er nicht in seinen Himmel mich reinstampfen lässt, dass er eben nicht den Schimmel der alten Welt tatsächlich großzügig noch duldet. Zum Glück ist er so. Aber dann bin ich nicht dabei. Dann braucht es etwas, was meinen Schaden gut macht. Dann braucht es etwas, was meinen Schimmel wegnimmt. Dann braucht es einen Vorgang, der meine Rußschicht entfernt, der mir reine Hände gibt und der mir die Schlammstiefel des Alten auszieht. Und Sie wissen es. Wer macht meinen Schaden gut? Manche von Ihnen kennen das alte Abendlied, Kinderabendlied noch. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Und da heißt es dann tatsächlich, habe ich Unrecht heute getan? Sieh es, lieber Gott, nicht an. Deine Gnade und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut. Das ist es. Das ist es doch, oder? Natürlich, das ist es. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, sein vergossenes Blut, macht allen Schaden gut. Und in der Basis leben wir miteinander. Nein, wir leben nicht auf der Basis, nach dem Motto, wenn ich noch ein bisschen mich anstrenge, komme ich in einen halbwegs brauchbaren Himmelszustand. Wer lang genug sich kennt, der hat da sowieso alle Hoffnung verloren. So wissen, nein, ich kann mit meinem Schaden, bin ich draußen und ich würde auch nur das Neue stören, wenn ich so reinkäme. Ein Himmel mit mir geht nicht. Ich brauche den einen, der meinen Schaden gut macht. Und das ist unser gemeinsames Glück. Das ist unser gemeinsames Glück. Dass wir diesen Jesus kennen, dessen Blut geflossen ist, dessen Leben dem Gericht des Vaters ausgesetzt war, damit mein Schaden, ihr Schaden, dein Schaden gut geworden ist. Deswegen sind wir heute Abend zusammen und sagen, egal wie der Tag gelaufen ist, ob wir sagen, oh, wir waren gut drauf, wir haben ein paar Heiligungspunkte gesammelt, oder ob wir sagen, mein Gott, das war wieder so ein klassischer durchschnittlicher Tag, wo ich denke, Herr, hoffentlich kommen nicht mehr so viele davon. Vielleicht war es aber auch ein Tag, wo ich sage, mein Gott, was habe ich getan? Egal welcher Sorte, darauf basiert nicht unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Die Basis unserer Beziehung ist, ich habe den gefunden, der meinen Schaden gut gemacht hat. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Punkt. Wissen Sie, wie wichtig Hesekiel 35 ist? Sonst mauscheln wir uns da so rein, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dann steht das große Stoppschild davor und sagt, so mein Kerl, kommst du da nicht rein. Du kommst nur über das Kreuz in diese Welt hinein. Und jeder, der es begriffen hat, sagt ja natürlich, natürlich. Nur so wird mein Schaden tatsächlich gut. Deswegen brauchen wir neben dieser wunderschönen Rede des Heils für die Berge Israels auch diese klare Ansage für das Gebirge Seir. Seir geht nicht, und wir sagen ja, und darüber steht der gekreuzigte Christus. Das ist das eine. Das andere ist natürlich jetzt tatsächlich, wir hören diese Worte aus Hesekiel 36 und denken, das ist doch unglaublich. Es ist unglaublich, was da Gott sagt. Und es ist nicht nur unglaublich, was Gott da sagt, sondern natürlich, das wird noch verrückter, irrer, wenn man sich vergegenwärtigt, wann er das gesagt hat. Das kennen wir ja auch aus unseren Umständen heraus. Stellen Sie sich irgendwie eine Wirtschaftsprognose vor, die ankommt und man kann schon die entsprechenden Entwicklungsdaten erkennen. Man ist quasi im Frühling eines positiven Prozesses. Da können Sie und ich auch ohne größere Kenntnisse gewisse wirtschaftlichen Entwicklungen positiv ansagen, was da so passieren wird. Aber stellen Sie sich vor, es ist alles kaputt und Sie machen da Aussagen, was in 2, 3, 4 Jahren sein wird und alle um sie herum sagen, der spinnt komplett. Das, was hier Gott gesagt hat, in Hesekiel 36, hat er in einer Zeit gesagt, in der ja diese Berge Israels überhaupt nichts mit Israel zu tun hatten. Das muss man sich vergegenwärtigen. Das war die Exilszeit. Das war babylonisches Staatsgebiet. Da war Fremdbevölkerung angesiedelt. Noch ein paar übrig gebliebene Israelis waren da aus dem Nord, aus dem Südreich, Restbevölkerung, von der wir wissen, gemischt mit allen möglichen Migrationswelten, wie das damals so üblich war, um möglichst zu verhindern, dass da noch nationale Reste blieben. Und die anderen Bevölkerungsteile, wenn sie nicht gestorben waren, die waren in der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt kommt Hesekiel und sagt, ich will euch mehr tun an Gutem als je zuvor. Und die Berge und Hügel Israels sollen voll von Menschen sein. Und das soll das Leben pulsen und die Fülle sein. Und die Mehrzahl derer, die es hört, waren noch nicht mal in Israel gewesen. Die sind im Exil erst auf die Welt gekommen. Die wissen gar nicht, wovon Hesekiel redet. Das wird Gott tun, so heilvoll, so stark, so wunderbar wird Gott an euch handeln. Es wird genau eine Lage hineingesagt, wo alle Fakten der Gegenwart dagegen sprechen. Das ist doch typisch Gott, oder? Das ist typisch Gott. Der sagt Sachen zu Zeitpunkten, wo wir sagen, sag's doch später oder halt dich doch zurück oder mach's doch nicht so kräftig oder verwirr uns doch nicht mit deinen Verheißungen. Du siehst doch den Siff, in dem wir gerade unser Leben leben. Und dann kommt Gott mit Aussagen, die uns in Situationen erreicht, wo wir denken, nö, passt jetzt gerade gar nicht. Und Gott lässt sich das nicht nehmen. Gott lässt sich das nicht nehmen, dass er in einer Unbeirrbarkeit in äußerst katastrophale Rahmenbedingungen seine von ihm ausgedachten Heilszusagen hineinsagt. Aber das haben sie im Großen, das haben sie im Kleinen. Das war das doch, das ist doch dieses Grundbild, was uns aus dem Alten Testament vergegenwärtigt ist. Dass da eben nicht ein junges, dynamisches, neues Führungsehepaar ausgewählt wurde, der Abraham und Sarah so um die 18, 20 Jahre alt und dann da eben so eine Kinderzusage in ihr Leben reinkam, sondern kommen die beiden geriatrischen Gestalten da an und dann wird denen gesagt, nein, ihr sollt ein Volk sein, unzählbar groß werden. Ich sage, mein Gott, das ist geschmacklos, das macht man doch nicht, halt die doch zurück, sei froh, wenn die noch ein paar Jahre durchhalten, die beiden. Gott sagt, nein, ich sage in diese Situation, ich sage in die öden Berge Israels meine Heilsaussagen hinein. So habe ich es beschlossen, das sollen die jetzt wissen und daran dürfen die sich aufrichten. Gerade jetzt aufrichten, wenn es ihnen so dreckig geht. Das ist doch das Irre gewesen. Das haben sie in ihrem persönlichen Leben erfahren. Das haben wir in der Kirchengeschichte immer wieder erfahren. Wann wurde denn die Johannes-Offenbarung gelesen? Wann wurde sie am meisten ausgelegt? Wenn wir so locker, flockig durchs Leben gegangen sind? Nein. Wenn es extrem schwierig wurde und Gemeinde Jesu sich nur noch an diesen Hoffnungszusagen festklammern konnte, dass unser Gott ein geschichtsmächtiger Gott ist und im ganzen Chaos die Sachen in der Hand hat und ich in meiner kleinen Existenz eingebunden bin bei ihm, wo gar nichts für Offenbarung 21 und 22 sprach. Da wurde am allermeisten Offenbarung 21 und 22 gelesen. Und gerade dann, wenn ihre Eckdaten nicht toll, nicht glänzend, nicht motivierend, nicht unglaublich schön inspirierend sind für unsere tollen Vierfarbbroschüren im evangelikalen Sektor, gerade dann brauchen sie die unbeirrbaren Heilszusagen unseres Gottes. Ich bin treu, ich bring dich durch, du bist mein Kind, ich stelle dich vor meinen Thron, ich schaffe dir einen neuen Himmel, eine neue Erde, du hast da deine Wohnung, warte drauf, fertig, Punkt, Ende aus. Wann sagt er das denen? Das sagt er vielleicht denen, die noch ganz wenige Tage auf dieser Erde unterwegs sein werden. Das sagt er gerade denen, die irgendwo in einem Altenheim vor sich hindümpeln. Das sagt er denen, deren Biografie gar nicht so heilvoll ist. Das sagt er denen. Und deswegen sagt er das von dem Heil über die Berge Israels, als die Truppe irgendwo versprengt im babylonischen Exil saß. Und Gott sagt es mitten hinein in die Trockenheit. Das sind meine Zusagen. Häng dich an meinen Zusagen dran. Halt dich daran fest. Jetzt brauchst du diese Zusagen. Jetzt. Wenn deine Eckdaten wieder anders sind, aber jetzt brauchst du diese Zusagen. Die Unbeirrbarkeit der Zusagen Gottes trifft uns dann ganz besonders, wenn wir von äußeren Umständen her überhaupt nicht irgendwie anknüpfen können daran. Und dann sagt Gott, und jetzt gilt's dir gerade. Ich will dir mehr Gutes tun als je zuvor. Diesen Satz bekommt Israel zu hören, als sie irgendwo dreckig vor sich hindümpelt im babylonischen Exil ihr kleines Leben leben. Die zugesagten, intensivsten Zuwendungen Gottes seiner Liebe erfährt dieses Volk und steht daneben und denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und dann geht's ihnen halt, wie es allen geht, wie einer Sarah es gegangen ist, hinter der Zeltwand und sagen kann, das geht in meinen Kopf nicht rein, das geht in mein Herz nicht rein. Und Gott sagt, ja, das kann ich auf der einen Seite verstehen, trotzdem gilt's. Soll dem Herrn etwas unmöglich sein? Ich habe dir Heil zugesagt und ich schaffe dir Heil. Wir wissen nicht ganz genau, wann Hesekiel 36 exakt in der Exilszeit zu hören bekam. Also mag es vielleicht 10, 20 Jahre gedauert haben. Ich weiß es nicht. Und dann war der ganze babylonische Spuk innerhalb weniger Wochen implodiert. Ein Megareich einfach weg. Und die nächste Großmacht, die Perser, wir wissen das, hatte gleich an den Anfang der Regierungszeit das berühmte Religionsedikt des Kyros gesetzt. Dann marschierten zigtausende aus der babylonischen Gefangenschaft in verschiedenen Etappen zurück und besiedelten die Berge Israels. Und plötzlich waren wieder Menschen da. Und plötzlich ging das wieder los. Und plötzlich gab es eine erste Erfüllung von Hesekiel 36. Und wir, die wir das Vorrecht haben, heute erst zu leben, wir schauen ja nicht nur aus einer nachexilischen Zeit zurück und sagen, wow, Hesekiel 36 hast du schon ganz gut erfüllt, sondern wir leben ja so spät, 2500 Jahre später, dass wir sehen, wir sind doch die Generation, die sehen kann, wie Gott Hesekiel 36 in immer wieder neuen Wellen in einer einzigartigen Weise erfüllt hat. Die Erfüllungswelle, die wir miterleben, ist das, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Ja, das sind in den Geschichtsdaten des israelischen Gebietes halbwegs fit, dass wenn sie von heute aus einfach mal nur ganz locker 100 Jahre zurückgehen, hätte kein Mensch gedacht. Kein Mensch gedacht, dass in irgendeiner Art und Weise es denkbar sein könnte, dass in dem Mix aus britischen Mandat und den Problemen der Welt dort und den arabischen Stämmen irgendwie immer auf die Idee käme, dass da einmal etwas entstehen könnte und auf den Bergen Israels sein Volk leben könnte. Wer hätte sowas Verrücktes gedacht? Ganz abgesehen von dem Grauen der Shoah. Und dann leben wir ein paar Jahrzehnte später und es sind viele in diesem Raum, die sind nicht nur einmal, die sind 10, manche 15 Mal von ihnen in den Bergen Israels unterwegs gewesen. Und haben die Erfüllung von Hesekiel 36 erwandert oder im Air-Condition-Bus erfahren oder ach, was weiß ich. Und sie alle wissen mit mir, das ist doch gar nicht mal das Ende der Erfüllung. Das ist doch nicht das Ende der Erfüllung. Denn über das, was in der nachexilischen Zeit, über das, was wir als Angeld in unserer Zeit erleben dürfen, mitsehen dürfen, an Erfüllung von unbeirrbar gesetzten Verheißungen Gottes, das wird ja nochmal ganz anders getoppt. Warten Sie mal ab, wie Hesekiel 36 sich erfüllt, wenn er, der Christus, wiederkommt. Und Sie haben ja gute Chance, mit mir dabei zu sein. Und dann sich noch einmal Hesekiel 36 vorlesen zu lassen oder selber zu lesen, wenn der Christus kommt im Friedensreich, noch einmal eine ganz andere Art von Verwirklichung der Verheißung sehen werden. Aber der Grundsatz, verstehen Sie, der Grundsatz gilt, dass das alles nicht dann gesagt wird, wenn alles schon so schön rosig und hell und toll ist. Das wird Ihnen jetzt gesagt, wo alles so bescheuert, kleinkariert, unglaublich fremd wird. Jetzt gelten Ihnen und mir die großen Heilszusagen unseres Gottes. Jetzt brauchen wir sie, damit wir jetzt durchhalten und jetzt nicht müde werden. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist natürlich, dass Hesekiel 36 eines der wichtigsten Kapitel ist, die ins Neue Testament einen ganz hellen Strahl aussenden. Denn es heißt ja dann ab Vers 16, des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat. Da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Land vergossen hatten und weil es unrein gemacht wurde durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Heiden. Aber wohin sie auch kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen. Weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Land fortziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, denn das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kam. Darum sollst du zum Haus Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und sie können in aller Ruhe das dann zu Ende lesen, was an weiteren Ausführungen dann kommt. Hesekiel 36 ist allein natürlich deswegen wichtig, weil mindestens 8 unmittelbare Parallelstellen es im Neuen Testament gibt, aus diesem Text. Aus der Offenbarung, aus dem Römerbrief, aus dem Hebräerbrief, aus dem Korintherbrief, Thessalonicher Brief, alle zitieren Hesekiel 36. Alle zitieren dieses Kapitel. Und natürlich zitieren sie alle, insbesondere dieses Stück, ist ja klar, was ihnen ja auch bekannt ist. Ich will ein neues Herz geben, neuen Geist, meinen Geist euch geben, reines Wasser. Das ist die Sprache, die uns aus dem Neuen Testament bekannt ist. Aber bevor wir dahin kommen, merken Sie, es geschieht hier was ganz Eigenartiges. Dass Gott uns nämlich darauf aufmerksam macht, dass all das, was er davor hat zu tun, das tut er aus einem ganz bestimmten Grund. Und der ist für uns ein bisschen, da werden wir ein bisschen beleidigt. Denn wir sind doch so trainiert, wir sind doch so trainiert, wir kennen das doch. Das ist ja quasi unser geistlicher Sprachrhythmus. Auch wie wichtig du bist und wie wertgeachtet vor Gott und du bist ein Königskind und so toll und so super und wie er dich lieb hat und Kuschelkuss vorne. Und jetzt sagt Gott, ich mach das nicht wegen dir. Oh, das ist ja wie eine kalte Dusche. Ich dachte, Herr, du bist nur wegen mir. Nein, sagt Gott, das mache ich nur wegen mir. Wie was? Ja, es geht jetzt gar nicht um, wie es geht nicht um mich. Es muss immer um mich gehen. Herr Jesus, das ist die Grundidee aller evangelikalen Lehre. Ich bin die Mitte. Ich bin die Mitte. Ich bin die Sonne. Man sagt, nein, das bin ich. Alles Entscheidende, Heilsgeschichte mache ich wegen mir. Aber das muss man erstmal umdenken. Jetzt waren wir so fokussiert auf uns. Wir haben quasi unsere täglichen Streicheleinheiten uns in der Einheitssülze abgeholt. Und auch das gegenseitig gesagt, wie wertgeschätzt und wichtig und bedeutsam wir sind. Wir haben schon fast geglaubt. Und sagt Gott, stopp. Es geht doch nicht um dich. Es geht um mich, den lebendigen Gott. Um niemand anderen. Um wen dreht sich das ganze Universum? Hat doch nicht um dich. Dich gibt's doch nur wegen mir. Und ich habe dich geschaffen in Kommunikation zu mir. Und deswegen ist ein ganz wesentlicher Vorgang. Sie stehen, Hesekiel 36, merken Sie es, Sie stehen plötzlich im Vaterunser. Denn das beten Sie, wenn Sie sagen, dein Name werde geheiligt. Das ist es. Genau das ist es. Und das hat er uns beigebracht, das hat uns Jesus beigebracht, dass er nicht steht und Herr, mein Name werde geheiligt, sondern dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und dann kannst du kommen mit täglichem Brot und Sündenvergebung und dem ganzen Tadradatsch. Aber erst einmal, dein Name, dein Reich, dein Wille. Verstehen Sie? Das ist genau Hesekiel 36. Und ich bitte Sie, dass Sie das konsequent in Ihr geistliches Leben einpflegen. Sonst werden wir Kinder des Zeitgeistes, nicht religiös-christlich vermarktet, die zu kleinen Egoisten verkommen, manchmal unter christlichem Vorzeichen. Nein, es geht nicht um mich. Nein, es geht nicht um dich. Nein. Gott sei Dank. Was wäre das für eine erbärmliche Schöpfung, wenn es allein um mich ginge? Was für ein kleinkarierter Egoismus. Was für ein primitiver Minimalismus. Was ist das für ein Satz? Es geht um Gott. Und mein kleines Leben dreht sich um ihn und nicht er sich um mich. Wunderbar. Danke, mein Gott. Bitte klär das für mich. Präg mir das ein. Gib mir ein tiefes geistiges Empfinden, wo das Wortgesülze unserer Zeit nicht gedeckt ist von dir. Es geht um dich, um die Heiligung deines Namens. Wie heiligst du deinen Namen? Jetzt sag mir, wie heiligst du deinen Namen? Sag es mir, mein Gott. Lass mich das erkennen, dass ich begreife, wie wird dein Name geheiligt? Und jetzt wird es neutestamentlich. Dass Gott sagt, ich werde meinen Namen auf eine Art und Weise heiligen, da werdet ihr nur so baff daneben stehen. Wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde eine schöpferische Tat tun. Eine schöpferische Tat tun. Ich schaffe nämlich alles Alte, inklusive eures alten Herzens, in einem Reinigungsvorgang weg. Das schaffe ich. Das kriegst du nicht hin, Mensch. Versuch's doch mit deinen ganzen Religionen. Versuch doch mal mit deinen ganzen Ideologien. Versuch's doch mal mit deinen unterschiedlichen politischen Konzepten. Versuch's doch mal mit deinen pädagogischen Ansätzen. Versuch's doch mal, einen anderen Menschen zu kreieren. Versuch's. Und wir haben schon ein paar tausend Jahre Elend der Weltanschauungen hinter uns. Aber ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe einen Reinigungsvorgang und ich schaffe dein altes Herz weg. Und ich schaffe das, was es noch nie gab. Ich gebe dir meinen Geist in einem neuen Herzen. Zwei Vorgänge, merken Sie? Ein Vorgang, Reinigung und altes Herz weg. Neuer Vorgang, Geist und neues Herz. Und jetzt sind Sie plötzlich mit mir in der Nacht der Nächte für den Nikodemus. Sehen Sie ihn? Sehen Sie ihn da sitzen, diesen Mann? Diesen Mann im Gespräch mit Jesus. Und Jesus sagt diesem wirklich theologisch fitten Mann, und glauben Sie mir, der konnte Hesekiel 36 auswendig. Er sagt diesem Mann, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, aus Wasser und Geist. Hesekiel 36 pur. Ja? Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Aber das schaffe ich. Und in dem Vorgang, heilige ich meinen Namen. In dem Vorgang, sagt Gott, dem Vorgang werde ich ganz groß. Da werde ich ganz groß. Da geschieht nämlich ein Schöpfungswunder, wie es davor und danach nicht geschehen ist. Das sterbliche Geschöpfe in all ihrer Sündhaftigkeit befreit werden vom alten Herzen durch das Reinigungswasser meines Blutes. Und ich schaffe es tatsächlich, ihnen ein neues Herz gefüllt von meinem Geist zu geben. Dass später einer meiner Apostel sagen kann, ist jemand in Christus? Ist jemand in Christus? So ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da heilige ich meinen Namen. verstehen Sie auch mit mir? Warum die ganze Heilsgeschichte in all ihren Etappen, wo wir ja nur der Start sind, auf dieses eine hinauslaufen muss, dass sein Name geheiligt ist in allen seinen Geschöpfen. Und sein Name wird geheiligt, wenn der Reinigungsvorgang durch sein Blut, das alte Herz, und der Geistvorgang, das neue Herz, in den Menschen durch seine zuwendende Gnade geschehen ist. So heiligt sich Gott. Heißt aber, der hat sich in mir geheiligt. Ich bin ein Modell, ein Beispiel, ein Angel, ein Anfang der Heiligung seines Namens, der ich mit Ihnen, mit dir in Christus sein darf. Bei Ihnen, in dir, in mir ist genau das geschehen. Er hat das Alte weggenommen und das Neue geschenkt. Er hat gereinigt mit dem Wasser der Reinigung seines Blutes und er hat seinen Geist gegeben, mit dem wir jetzt leben können. Wenn wir in Christus unseren Weg gehen, heiligen wir genau darin seinen Namen. Er kommt voll zum Zug. Dass die sichtbare und unsichtbare Welt sagt, was für ein Phänomen. Es gibt einen neuen Schäfer. Gott hat das ganze Alte weggenommen durch das reinigende Blut und hat eine neue Kreatur geschafft. Das alte Herz ist weg. Das neue Herz ist da. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht geht es Ihnen dann so, wie wir nachher in der vierten Strophe singen werden. Dann lebe ich jetzt in Christus. In Christus und für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Frieden und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Nun lebe ich in Christus für Christum allein. Eine andere Reaktion kann es ja gar nicht geben. Herr, ich danke dir für diese Texte. Ich danke dir. Du hast meinen Schaden gut gemacht. Du hast meinen Schaden gut gemacht. Ich darf ohne Schaden leben. Du stehst unbeirrbar. Mitten in meinem ganzen Chaos, meiner ganzen kleinen, angefochtenen Existenz, zu deinen Heilszusagen zu mir, an denen ich mich festhalte. Und du hast deinen Namen in mir geheiligt, als du mein altes Herz nahmst und das neue Herz mir gabst. Nun lebe ich in Christum. In Christo für Christum allein. Herr Jesus, das ist gut. Das ist wirklich gut. Und wir danken dir so sehr für diese starken prophetischen Worte. Und wir sind so unendlich dankbar, dass du uns himmelstauglich gemacht hast. Dass du durch deinen Gericht, das du ertragen hast, allen Schaden gut gemacht hast. Und dass wir jetzt am neuen teilhaben dürfen. Danke. Danke für die Vergebung. Danke für dein Blut. Danke für diese Reinigung. Und danke, dass du mitten in unsere ganze Gebrechlichkeit, auch mitten in unsere ganze Kleinkariertheit und unsere verzweifelte Position, unsere nicht weiter gucken können, uns umso klarer deine Heilszusagen gibst. Du stehst zu uns und kein Zustand kann dich davon abhalten, das zu erfüllen, was du dir vorgenommen hast für uns. Noch gerade da, wo wir es überhaupt nicht sehen, gar nicht begreifen, gar nicht in der Realisierung wahrnehmen können, hältst du uns durch deine wunderbaren Verheißungen fest. Wir danken dir dafür. Unbeirrbar gelten uns deine Worte. Und wir danken dir über die Maßen, dass du uns aus unserem kleinkarierten Egoismus herausgeholt hast und herausholen willst. Und dass du deinen Namen in einer Art und Weise geheiligt hast und heiligen wirst, das ist zum Staunen, bis einmal alle Welt dich anbetet über die vollzogene Heiligung deines Namens. Und so gilt das für uns hier. Nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Danke für diese Basis. Vielen Dank. Amen.